Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
SBS On Demand ist eine Fundgrube für internationale Filme in der Originalsprache. Auch aus dem deutschsprachigen Film und Fernsehen gibt es dort den ein oder anderen Schatz zu entdecken. Mit der Filmwissenschaftlerin Dr. Claudia Sandberg picken wir jeden Monat eine Perle aus dem Angebot und besprechen sie für Sie. Hallo Claudia.
Hallo Julia.
Heute besprechen wir The Third Man, der dritte Mann. Wien ist kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in 4 Besatzungszonen eingeteilt. Die innere Stadt bildet den internationalen Sektor, der von den 4 Mächten gemeinsam verwaltet wird. Holly Martins, gespielt von Joseph Cotten, ist Amerikaner und Schriftsteller von mittelmäßigen, aber beliebten Western-Romanen. Er reist nach Wien, da ihm sein Freund Harry Lime, gespielt von Orson Welles, einen Job versprochen hat. Doch dieser kommt bei einem Autounfall ums Leben. Martins ahnt aber, dass etwas nicht stimmen kann. Er stellt seine privaten Ermittlungen durch das Nachkriegs-Wien an. Die Geschichte findet schließlich ihren Höhepunkt in einer legendären Verfolgungsjagd durch die Wiener Kanalisation. Der Film kam 1949 in die britischen und 1950 in die deutschen Kinos und ist natürlich schwarz-weiß gedreht. Warum sollten wir diesen alten Schinken denn heute überhaupt noch schauen, Claudia?
Ich habe gerade, während du deine Anmoderation gemacht hast, gedacht, 1949, wir sind 4 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, es ist kurz vor dem Kalten Krieg und was dieser Film so wunderbar darstellt, ist diese Übergangsphase zwischen diesen beiden Spannungsfeldern historisch. Also ich glaube, dieser Film ist einfach so eine historische Aufnahme, was zu diesem Zeitpunkt alles passiert, dass eine Neuordnung schon im Horizont sichtbar ist, aber letztlich sich das Ganze noch fügen muss. Fast so wie Ostdeutschland zwischen 1989 und 1990, wo sich alles wieder neu, wo es auch so eine Übergangsphase gab, wo im Prinzip das komplette Chaos war. Ja, also wir folgen ja die ganze Zeit diesem Holly Martins, dem amerikanischen Schriftsteller. Der ist, glaube ich, so unsere Identifikationsfigur, der durch diesen Film führt, der immer zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Interessant, dass es ausgerechnet eine amerikanische Figur ist. Aber gut. Und Harry Lime, es geht die ganze Zeit um ihn. Es geht um ihn als einen Freund. Es geht um ihn. Der Holly erfährt später mehr über seinen Freund, als ihm vielleicht auch lieb ist. Und dann taucht er irgendwann auf. Und insofern, ich finde immer ganz interessant, der eine heißt Holly Martins, der andere heißt Harry Lime. Also man sieht schon also so auch so ein Spannungsfeld zwischen diesen beiden Figuren. Es gibt natürlich auch eine Frau, die dazwischen steht, Anna Schmidt.
Ja, gespielt von Alida Valli. Die ist Harry Lime verfallen, kann man schon fast sagen, weil im Laufe des Films stellt sich heraus, mit welchen wirklich schlimmen Mitteln Harry Lime Geld verdient. Also wir wollen jetzt hier nicht zu viel verraten. Auch als Anna Schmidt das erfährt, ist sie ihm trotzdem noch treu. Also sie liebt ihn trotzdem noch und sie schwört ihm nicht ab. Wobei bei Holly Martins da eine ganz andere Entwicklung vor sich geht.
Ja, stimmt. Es gibt diese ganze Vorgeschichte, diese ganzen Recherchen, die Holly anstellt, die Polizei anstellt, über Harry, bevor er überhaupt ins Bild kommt. Und das sind die verschiedensten Emotionen. Und Anna Schmidt ist eben diese Version von Harry Lime, die liebevoll ist, die ihr Zärtlichkeit geschenkt hat. Und sie glaubt an ihn. Und es ist total egal, was ansonsten noch über ihn herauskommt. Sie ist einfach, sie ist loyal.
Ja, und gleichzeitig ist sie auch die einzige Frau, die eine Hauptrolle spielt in diesem Film. Und ihre Figur ist sowieso eine sehr interessante. Also wir lernen sie als Schauspielerin kennen. Sie ist aber im Privaten gleichzeitig sehr selbstbewusst, aber auch sehr verletzlich und auch so ein bisschen ein Opfer der Geschichte, wie alle wahrscheinlich auch. Und ein Opfer des gerade erst vergangenen Krieges, mit dessen Nachwirkungen alle jetzt noch zu kämpfen haben.
Ja, sie ist auch so eine ganz undurchschaubare Person. Man weiß nicht ganz genau, was eigentlich passiert ist, was sie gemacht hat im Krieg, wer sie ist, was ist ihre Identität, ist sie Tschechin, ist sie Russin oder wer ist sie eigentlich? Und wir erfahren das auch nicht wirklich. Und es deutet irgendwie auch so darauf hin, dass alle in dieser Geschichte, in diesem ganzen Zusammenspiel von Figuren eine Vorgeschichte hat oder auch eventuell einen dunklen Fleck in ihrer Geschichte. Was natürlich ganz klar ist, denn in diesem Krieg, der hat ja alle in jeder Form alles durcheinander gewürfelt und jeder musste irgendwie überleben. Und ich glaube, das wird dann auch gerade wieder so zusammengestellt oder angedeutet, dass das der Fall ist, aber dass hier jetzt eine Neuordnung passiert.
Und die Wunden sind aber überall zu sehen, das sieht man eben vor allem in dem Stadtbild. Also wir sehen da zerbombte Ecken von Wien, Schutt und Häuser, die nur noch zur Hälfte stehen. Wir haben aber auch so absoluten Pomp und Luxus in manchen dieser Wohnungen, in die wir Einblick bekommen. Und das ist so ein sehr krasser Gegensatz, der da herrscht. Und der, glaube ich, auch wirklich symbolisch ist für diese Zeit damals.
Ja. Wien wird dargestellt in so vielen verschiedenen Welten. Wie du sagst, ja, diese heile Welt, dieses Vorkriegs-Wien, diese Geschichte existiert gleichzeitig oder neben diesen Ruinen, die man sieht und gibt auch Einblick in so verschiedene Institutionen, in denen Leben stattfindet, Leben und Tod und Vergnügen wie das Bordell, das Krankenhaus, Bars, Cafés, das Hotel Sacher, die Polizeistation, der Bahnhof. Also wir befinden uns in so vielen verschiedenen Orten in Wien und das finde ich total interessant, dass der Wien so präsent ist. Ich kenne Wien nicht, also Aber ich habe gelesen, dass Wien sehr authentisch dargestellt wurde in diesem Film.
Ja, und deswegen spielt das ja auch so eine wichtige Rolle, die Stadt selbst. Also als Hintergrund ist es vielleicht auch interessant zu wissen, dass zuerst überlegt wurde, den Film in Paris oder Rom zu drehen. Und das wäre ein ganz anderer Film geworden, weil weder Paris noch Rom wirklich zerstört wurden während des Zweiten Weltkriegs.
Ja, und gleichzeitig, glaube ich, hätte man diesen Film in einigen, wahrscheinlich in jeder europäischen Großstadt produzieren können, denn sie waren ja alle betroffen. Und ich denke gerade, wo du sagst, Rom, ganz interessant, der Film hat mich so daran erinnert, an diese Filme, die nach dem Zweiten Weltkrieg gedreht wurden, der Neorealismus, Vittorio De Sica, zum Beispiel mit dem Fahrrad, wo man auch diese Ruinen sieht, wo viel oft in diesen ganz offenen Flächen stattfindet und es eigentlich so genutzt wird, dass wenig Ressourcen da sind. Also das ist so ein ästhetisches Stilmittel, was wir hier finden. Und es gibt so andere Figuren aus anderen Filmen, auch in der deutschen Filmgeschichte, wie zum Beispiel M, die Schatten, die Mördergeschichte und vor allem das Kind mit dem Ball. Was sagst du dazu, Julia?
Ja, das kommt einem schon sehr bekannt vor, wenn man diese Filme kennt. Ich denke auch gerade, dass der Film so kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs stattfindet, in diesem Chaos-Vakuum. Reiht er sich ein in so eine, oder ist er Vorreiter von so einer Reihe anderer Filme, die auch in so einem Umfeld stattfinden? Also ich denke jetzt an Emir Kusturica und Underground zum Beispiel, die ja auch diese Stimmung verbreiten. Das ist alles so ein bisschen gedämpft und so eine, klar.
Auf alle Fälle so dieses Noir, ne? Also das Film Noir ist sehr präsent, ist ein ganz tolles Beispiel dafür. Ich habe auch an Die Mörder sind unter uns gedacht mit Hildegard Knef und diese Einstellung, die Frau hinter dem zerstörten Fenster zu zeigen, das hat mich total daran erinnert. Und der Film wurde zur gleichen Zeit gedreht, auch 1909. Nee, das stimmt gar nicht. 1946, das war der erste DEFA-Film. Ja, zum Beispiel. Und klar, also ich denke, das war so ein Paradebeispiel für Film Noir, so auch der 50er Jahre. Aber du meinst jetzt eher Filme, die vielleicht moderner sind?
Ja, also eben auch bis heute vielleicht. Und wir werden bestimmt noch mehr solcher Filme auch in Zukunft sehen.
Jetzt fällt es mir ein. Doch, na klar, dieses Spiel mit den Identitäten, dass man weiß nie, ob man demjenigen die Geschichte glauben kann, die er erzählt. Also dieses Spiel zwischen Fakt und Fiktion ist ja, wer ist wer? Ja, das ist sehr präsent. Und das zum Beispiel hat mich an Phoenix erinnert von Christian Petzold, in dem es ja auch darum geht, dass der Ehemann aus dem Krieg wieder zurückkommt, hatte kosmetische Operationen und die, ich glaube, das war Paula Bär, die hat nicht gewusst, ist es mein Mann oder ist er es nicht. Und ich glaube, das ist so ein ganz typisches Thema dieser Zeit, der Identitäten, Fälschung, Passfälschung, Schwarzhandel, all diese Dinge, die sich halt, ja, wie gesagt, neu formieren und wo es noch keine Regeln gibt. Ja, so diese Gesetzlosigkeit dieser Zeit.
Genau, aber diese ganzen Sachen, die du genannt hast, die sind auch lebensnotwendig in einer Zeit, wo die Regierung nicht funktioniert. Es gibt keine Infrastruktur, es gibt keine Ordnung. Ja, deswegen sprechen wir auch von diesem Chaos.
Mhm. Ja, genau.
Aber es ist trotz allem ein extrem gut erzählter, strukturierter Film. Also nicht, dass sich das jetzt so anhört, als ob da Chaos herrscht. Also es ist eine ganz klare Linie drin, mit ganz klaren Erzählungssträngen auch.
Ja, also dieses Chaos ist eher ein Thema in dem Film. Und er ist so interessant, weil so viele Dinge zugleich stattfinden. Und es ist eine restaurierte Version. Du sagst, es ist schwarz-weiß. Klar, der Film ist schwarz-weiß. Und unsere Jugend, ne, guckt nicht so gerne schwarz-weiß. Aber er ist auf keinen Fall langsam. Er ist auf keinen Fall langsam geschnitten. Da passiert ständig was Neues und man muss total aufpassen, dass man dranbleibt. Und das finde ich extrem interessant, auch so wie Figuren so miteinander reden, wie die Dialoge konstruiert sind, finde ich sehr modern, hat mich überrascht.
Was einen weniger überrascht wahrscheinlich, ist die Musik, das Motiv, das uns von Anfang bis Ende begleitet und das ich auch wirklich einen Tag lang nicht aus dem Kopf bekommen habe, nachdem ich den Film gesehen habe. Das auch jeder kennt, diese Zittermusik, die... Es klingt ein bisschen dramatisch auch immer. Und ich habe gelesen, dass der Zitterspieler Anton Karas von dem Regisseur Carol Reed in einer Gaststätte in Wien entdeckt wurde. Der hat den spielen gehört und dann hat er ihn eingeladen, das in so einem improvisierten Studio einzuspielen. Der wurde dann später nochmal nach London geflogen, um das nochmal richtig einzuspielen und das hätte aber eigentlich nicht das Hauptthema sein sollen des Films.
Ja, ist aber eine ganz interessante Untermalung der Bilder und der Szenen. Ich habe mich aber dieser Zittermusik immer gedacht, irgendwie, das hat sowas von Heimat auch irgendwie. Das ist so eine Art Heimat, Thema. Also Heimat im Sinne von dieser der Heimatfilme, auch dieser Verbindung zur Vorkriegszeit. Irgendwie fand ich diese Zittermusik sehr markant.
Ja, ist sie auch.
Ja.
Und ich glaube, wir sollten auch noch über Orson Welles sprechen, der eigentlich die Hauptrolle spielt in dem Film, aber erst nach einer Stunde wir ihn zu Gesicht bekommen.
Ja, genau. Ne? Schauspieler, als auch Regisseur, einer der bekanntesten Filmemacher überhaupt. Und stimmt, wir hören ganz viel über ihn als der, in dieser Rolle des Harry Lime. Und er ist wirklich auch eine sehr interessante Figur, auch in der Weise, in der er dargestellt wird. Immer so ein bisschen shady natürlich. Und ist dir eigentlich aufgefallen, Julia, nur mal noch mal ganz kurz am Rande, dass die Einstellungen immer so ein bisschen schräg sind. Und man hat eigentlich nie, es gibt fast überhaupt gar keine geraden, horizontal, vertikalen Einstellungen, sondern alles ist immer so ein bisschen skewed.
Ich habe gelesen, dass man das den Dutch Angle nennt und das wurde damals auch heftig kritisiert. Weiß nicht, ob das die Zuschauer damals nicht gewöhnt waren, aber es trägt ja zur ganzen Stimmung bei, dieses Films
ja,
auch.
Ja, genau, genau. Ja, aber wie kam dir Harry Lime als Orson Welles, wie fandest du, hat er diese Rolle gespielt? Also wie kam er dir vor?
Als Figur oder als Schauspieler?
Als Figur.
Als Figur. Ja, sehr. Er war sehr selbstbewusst oder ist sehr selbstbewusst. Und so im Englischen würde man smug sagen, wahrscheinlich.
So überlegen. Sehr selbstbewusst.
Ja, überlegen, selbstbewusst und auch über jeden moralischen Zweifel erhaben. Auch in seiner Beziehung zu Anna Schmidt ist er eigentlich fast schon emotionslos. Man weiß natürlich jetzt nicht, wie es in ihm drin aussieht. Vielleicht ist das alles Fassade. Aber auch die Art und Weise, wie er eben sein Geld macht. Also
ja, ja.
Ist sehr skrupellos.
Genau. Und die Frage ist, ist das die Figur oder ist es eine Figur mit diesen Charaktereigenschaften, die dann überlebt? Ja, die überlebt in diesem neuen System, das jetzt kommen wird, also diesem Kalten Krieg, etablieren kann.
Ja, und darf so jemand überleben? Und wir wissen es nicht. Der Film gibt uns die Antwort dazu nicht.
Genau, das stimmt.
Obwohl der Film uns dann mit Harry Lime, a.k.a. Orson Welles, in den Wiener Untergrund führt, in die Kanalisation. Was ja eigentlich auch ein Symbol dafür ist. Ja,
auch für Schwarzhandel, für alles das, was eigentlich stattfindet, ohne dass wir das sehen. Ja, diese Unterwelt, diese zweite Welt, die noch da ist, die man nicht sieht. Und auch da hat man wieder diese... Oder habe ich diese Assoziation zum Beispiel zur Metropolis, ne? Der Welt, die sichtbar ist und dann diese Unterwelt auch. Ja. Ja. Oder M, da ist es ja auch, ne? die Polizei und die Gangster und die Kriminellen. Also das sind so diese beiden Schichten und Themen. Ja,
ja, ich habe zum Schluss noch ein Zitat aus einer Filmkritik von einem Filmblog, der heißt Fluxkompensator.
Interessanter Name.
Ja, sehr interessant. Und er schreibt, es gibt so vieles in Der dritte Mann zu entdecken, dass man den Film am liebsten gleich einen Tag später noch einmal sehen möchte. Die Katze als Metapher für Anna Schmidt, die nur Harry Lime mag und keinen anderen. Der treue Soldat Sergeant Payne, gespielt von Bernard Lee, sympathisch, aber unreflektiert über seine Befehle. Die Beweissequenz, warum Harry ein Bösewicht ist und das wohl gruseligste Kind der Filmgeschichte. Wem die qualitätsschwache Flut von aktuellen Neuproduktionen zu viel wird, der sollte jetzt Der dritte Mann aus dem Regal holen. Eigentlich braucht es hierfür keinen guten Anlass. Dieses Meisterwerk des Film Noir zum ersten Mal zu sehen, ist der richtige Anlass.
Ja, das ist ein absolutes Muss eigentlich, ne? So, wenn man sich mit der Filmgeschichte so ein bisschen auseinandersetzt und auch mit der Geschichte an sich, dann würde ich jeden den dritten Mann absolut empfehlen.
Ja, ich auch. Ja, vielen Dank, Claudia.
Ja, gerne. Ja, ich musste auch nochmal über die Katze nachdenken. Tschüss dann, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Is Mr. Martins engaged on a new book? Yes. It's a murder story. It's based on fact. It's called The Third Man.
Best friend I ever had.
So you're going to find me the real criminal. Sounds like one of your stories.
The Third Man oder Der dritte Mann ist jetzt zu sehen auf SBS On Demand.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.